und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Spielestudio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch dem Geschlecht der Anwesenden zu tun. Auch wenn wir uns heute vor allen Dingen auch alle ein bisschen älter und ein bisschen schwitziger fühlen, denn es ist fucking heiß in Germany. Aber umso cooler, dass ihr mit dabei seid, um uns hier dabei zu begleiten, zurückzugehen in die Vergangenheit, um ein paar coole Rollenspiele aus den 80ern zu besprechen. Da freuen wir uns nämlich schon die ganze Zeit drauf, denn das waren diesmal sehr interessante Sachen, die wir hier zusammengekrabbelt haben. Also wie ihr vielleicht schon gemerkt habt in den letzten Monaten, wir sind so in dem Bereich der wirklich teilweise skurrilen Dinge angekommen. Und wenn ihr glaubt, da können wir teilweise keinen mehr draufsetzen,
doch,
das können das wir, geht. Denn die Rollenspielszene ist ein Quell unendlicher Freude. The gift that keeps on giving. Ich bin euer Gastgeber für heute, ich bin der Markus und mit dabei sind die alten Männer. Da haben wir unter anderem den alten Mann Jan Schmid. Hallo Jan Schmid.
Hallo Markus, hallo Chat.
Dann haben wir noch den alten Mann Björn. Hallo Björn.
Hallo, schönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns seht.
Und last but not least haben wir noch den alten Mann ganz Jan ohne Schmid mit Wagner.
Mit Doppelwagner. Heute extra. Ja, guten Tag.
Mit extra viel Wagner. Sehr gut. Und also in der letzten Zeit sind wir ja sehr dazu übergegangen, was sich auch für uns als, finde ich, sehr positiv herausgestellt hat, immer zu versuchen, Sachen aus so einem gewissen Jahresbereich dann dabei zu nehmen, weil man dann viel besser vergleichen kann. Was hat das für Auswirkungen in der Szene und so weiter? Das hat also gerade die Quinten werden dadurch, finde ich, viel spannender. Und aktuell sind wir so im Bereich von Spiele, die der Markus vorher noch nicht hatte. Also sprich, es ist jetzt ein bisschen größere Spannbreite, was die Erscheinungsdaten angeht. Trotzdem sind wir bei all den Sachen eigentlich in den frühen 80ern. Insofern passt das alles noch gut zusammen. Aber das sind alles Dinge, die ich dann erst irgendwann gekriegt habe. Also weil immer noch, ich habe immer noch nicht alles. Falls ihr irgendwelche guten Quellen haben solltet, wo man noch diese alten Rollenspiele herkriegen kann, lasst es mich gerne wissen.
Bei manchen ist es ja auch nicht klar, weil manchmal steht dann so innen drin 81, angeblich ist es 82 erschienen, wenn man andere Listen guckt, 83. Ja. Also
manche Sachen sind interpretationsfähig, sagen wir es mal so. Ja. Allgemein ist die Recherche, finde ich, bei den alten Sachen, aber das können wir der Quinte mal dann besprechen und vertiefen, so, dass ich teilweise das Gefühl habe, glaube nichts, was im Internet steht und schau es selbst nochmal nach.
Das gilt übrigens nicht nur für Rollenspielprodukte.
Aber auch. So, also, und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt los, denn ihr wollt ja nicht unser Vorgesabbel hören, sondern unser Hauptgesabbel. Und dann lassen wir doch als allererstes mal den Jan lossabbeln. Was hast du denn heute für uns mitgebracht?
Als Hauptsabbler habe ich heute Swords Path Glory von Leading Edge Games. Und das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, intern der Patient Zero für alle Leading Edge Spiele, wie zum Beispiel Phoenix Command. Das heißt, das ist tatsächlich das erste Leading Edge Produkt. Wir haben schon einige Leading Edge Produkte gehabt. Ich hatte, glaube ich, den Spaß, Runt zu besprechen. Leading Edge hat in den 90ern erstaunlicherweise ganz viele Lizenzen gekriegt wie Aliens und Lawnmower Man. Und daran ist es dann auch gleich kaputt gegangen. hat angefangen 1982 mit diesem sehr bescheidenen Werk. Was ich schon immer sehr schön finde, ist natürlich eine Ringbuchbindung, die sagt sofort praktische Nutzen. Nur um auch nochmal die Erwartungshaltung klar zu machen, im vorderen Teil kriegen wir Text und dann kriegen wir Tabellen. Und zwar Tabellen, die sehr überschaubar und wirklich gut anzusehen sind, weil sie damals schon auf einem Computer ausgedruckt wurden. Und die sehen so aus.
Mann, da geht dir doch das Herz auf, oder?
Erstmal gingen mir die Augen über, weil ich versucht habe rauszufinden, was da steht. Das ist gar nicht so leicht. Ja, genau.
Respekt. Gemeinsam könnt ihr es lesen, habe ich das richtig verstanden.
Das Gute ist aber, es ist tatsächlich auf einem, also man kann sich das Lochstreifenpapier noch dazu vorstellen, weil es tatsächlich auf einem Drucker mit den dünnen Zeilen vom Drucker und dann drauf kopiert, weil zum Beispiel auch ganz viele Abstände und solche Sachen mit XXXXX gemacht wurden, Zeilenumbrüche und so. Also es ist nicht gelayert, es ist wirklich auf dem Computer geschrieben. Das macht es nicht leichter zu lesen, nicht, möchte ich sagen. Nein. Gar nicht mal so sehr. Und das andere ist, wir reden hier immer von Nachkommastellen. Zum Beispiel, also als einfachste Illustration, was macht man mit 3D10? Also einem, wenn man die Würfel zu dritt, was ist das dann?
Ein W1000.
Nein, falsch. Nein. Das ist ein W13,2. Weil man nämlich mit dem dritten kann man nämlich super eine Nachkommastelle würfeln. Das ist nämlich viel, viel besser.
Ist das nicht nur eine Verschiebung des Kommas?
Das denken die einfachen Gemüter unter uns.
Okay, gut, alles klar.
Aber, es ist, bevor du das Integral gezogen hast.
Genau.
Ich war beim Wurzeln.
Oh, ja. Ja, ja.
Es tut mir total leid.
Wir bewegen uns aber nicht in dem Bereich der höheren Mathematik, die eher so gemein und als Fantasy-Mathematik.
Das ist tatsächlich hier total einfache Mathe. Es ist nur sehr klein geschrieben und unleserlich. Was ist Souls Pass Glory?
Wie deine Mathe-Tests.
Genau. Leading Edge Games hatten wir schon öfter besprochen. Sind halt super, sind bekannt für super detaillierte Regelsysteme. Der Mensch Barry Nakazono, der Mann, der den großen Teil von den Leading Edge Sachen designt hat und auch der Gründer oder einer der beiden Gründer von Leading Edge war, von dem ich immer noch glaube, dass er gleichzeitig Raketeningenieur ist, weil es der,
also das würde gut passen.
Ja, ja.
Weil es der, wenn man den recherchiert,
soweit ich weiß, ist er das.
Genau, gibt es nur einen Barry Nakazono und der arbeitet bei der NASA und das würde auch zu einem passen. Er hat 77 hat er seinen Bachelor oder Master gemacht, also hat einen Degree gekriegt. Das passt alles von der Zeit her. Anyway, der hat also folgendes Problem und das ist die Ursuppe sozusagen, aus der heraus dieses Werk entstanden ist. Und ich habe nicht gesagt, dieses Rollenspiel entstanden ist, denn es gibt vier Bände von diesem Rollenspiel. Zwei davon existieren nur in der Imagination von Herrn Nakazono. Die gab es nie, aber als erste Content-Seite nach der Begründung, warum es das Spiel gibt, kommt eine Übersicht darüber, was kommen wird. Und in Buch 1, das wir hier besprechen, ist das komplette Combat-System. Im Buch 2 gibt es dann das Charaktersystem. Das heißt,
du hast kein Charaktersystem
von mir gekriegt. Kein Charaktersystem.
Das ist aber schade.
Das ist nicht so schlimm, weil was wirklich relativ am egalsten in diesem ganzen Bereich ist, ist der Charakter. Der wird nämlich, also da gibt es auch hier im ersten System, im ersten Buch wird vorhergesehen, was du brauchst, um das Kampfsystem zu verstehen. Dafür brauchst du einen Charakter. Es gibt auch einen Charakterbogen drin und wie du den ausfüllst, ist relativ leicht, weil der überwiegende Teil der Werte sowieso nicht von dir bestimmt wird und insofern egal ist. Und das, wo du es bestimmst, würfelst du halt ganz stumpf mit irgendeiner Zahl von 1 bis 20.
Ich dachte, mit einem W13,5.
Ja, nee, nicht. Die kommen dann erst, die mischt sich dann erst danach an, weil nämlich auch deine Werte im Großen und Ganzen nur Anlass sind und nicht wirklich ein Element, das besonders wichtig wäre im Verlauf. Dann gibt es noch das Buch 3, allgemeine Regeln. Die haben wir also auch nicht.
Oh.
Und Buch 4, Monster und Magie. Buch 3 und 4 sind nie rausgekommen, Buch 2 ist immerhin rausgekommen, aber faktisch nicht erhältlich, das hast du auch schon gemerkt.
Also nur um das mal festzuhalten, das, was diesen Bann zu kriegen, das war in sich eine Queste, möchte ich sagen. Ja. Also vor allen Dingen für sowas wie einen Preis, der nicht irgendwie Gliedmaßen beinhaltet, die ich gerne behalten würde.
Ja.
Und aber Band 2 habe ich in. Seit wann machen wir das jetzt? 8 Jahren? Seit sechs Jahren habe ich den noch nicht käuflich irgendwo gesehen.
Genau.
Und der ist wirklich schwierig.
Gibt es auch nicht als PDF.
Nichts
davon gibt es als PDF. Was ich auch schön finde, ist, dass hier, das Kampfexample, wo ist denn das? Also, es gibt zwei Supplements zu dem Buch 1.
Was?
Fernkampf und Mounted Combat. Die sind hier auch nicht drin.
Ja.
Die gibt es auch nicht erhältlich.
Nee.
Die gab es auch nie.
Die wollte ich gerade sagen, von denen habe ich auch noch nie gehört.
Sie haben also, hier in der Ankündigung gibt es Combat System, dann zwei Supplements, die es nicht gibt. Danach Book 2 Roleplaying, das gibt es, dann 3 und 4 gibt es wieder nicht. Das ist übrigens nicht ganz untypisch für
Leading Edge.
Ja. Leading Edge, die haben öfter mal so ambitionierte Pläne gehabt, die sie dann in der Mitte einfach sang- und klanglos abgebrochen haben und stattdessen was anderes gemacht. Das ist ja nicht, dass sie nichts gemacht hätten, sie haben nur etwas anderes.
Das ist aber auch nicht nur Leading Edge, also da komme ich auch später noch zu, das hatten wir schon öfters ja wirklich gerade um die 80 rum, dass viele Verlage irgendwie, wir machen irgendwie 3-4 Produkte, weisen auch im ersten Produkt schon auf die anderen Produkte hin, Wesentliches und so
weiter,
dann kommt nichts mehr. Mhm. Also aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber das ist so
ein... Das ist ein schönes Ding, was wir mal für die Quinte
Das ist für die Quinte, glaube ich, noch mein Thema, dieses ganz viele Dinge ankündigen. Und die auch irgendwie vermutlich sogar fertig in der Schublade lagen, aber dann trotzdem nicht.
Oder zumindest Ideen dazu haben.
Ja, beziehungsweise die Notwendigkeit sehen, damit man das überhaupt spielen kann, braucht man ja eigentlich noch, das machen wir dann später.
Genau.
Weil ich glaube, das ist
definitiv der Fall. Also, warum gibt es das Spiel? Eigentlich gibt es das Spiel deswegen, weil der gute Barry sich geärgert hat. Und zwar geärgert hat über sowas wie Hitpoints und über die völlig Unlogik von D&D-Kampfsystemen.
Genau.
Das wird hier zwar nicht wörtlich benannt, aber das ist das System, auf das verwiesen wird, weil auch völlig unklar ist, warum jemand mehr Schmerzen und Schaden aushalten kann, nur weil er irgendwie länger schon im Geschäft ist, zum Beispiel. Das heißt, all diese Sachen haben ihn fürchterlich gestört. Und auch solche Fragen wie, warum stirbt eigentlich niemand von der Concussion, also von der Erschütterung, mehrere Tage, nachdem der Fight vorbei ist. Mhm. Also auch ganz wichtig, das ist hier gelöst, das Problem. Man kann auch mehrere Tage nach einem Kampf noch sterben.
Okay, ich meine, das war das, worauf ich mich schon immer gefreut habe.
Das dachte ich auch.
Ich gehe davon aus, er geht natürlich auf so wichtige Dinge aus wie Wundstarrkrampf und Entzündung von Mund, was das, ja eigentlich das normale. Ja,
nee. Das kommt im Medizinkapitel im Buch 2.
Ah, schade.
Dann? Da wird dann aber auch Katalysieren von Wunden. Da wird aber dann auch Katalysieren von Wunden erklärt.
Ja. Klar. Also das ist dementsprechend der Grund dafür. Und natürlich sind deswegen alle solche Sachen, so banale Dinge wie Hitpoints oder Runden oder solchen Quatsch, gibt es halt nicht mehr hier in dem System.
Cool.
Bis man merkt, durch welchen Wert das ersetzt hat und dass es genauso da ist, nur viel komplizierter.
Okay. Wir sind also weiter.
Wir sind definitiv kleinteiliger geworden. Das haben wir geschafft.
Wann ist das denn rausgekommen
eigentlich? 82. Tatsächlich 82. Okay. Sogar zwei Ausgaben gab es.
Dann sind wir voll sozusagen gerade im Soll.
Absolut. Und das ist halt, wir haben ja schon öfter diese, es gibt diese Zweige, Realismus, und das hier ist der Realismus-Zweig. Und zwar schon ziemlich weit am Ende des Zweiges bereits angekommen aus dem Stand. Und natürlich auch das, Leute, die wissen, wovon sie reden, gab es ja, also das ist einer von den Leuten, die in der Society for Creative Anachronism mit Waffen gekämpft haben. Die haben sich Computermodels und Physikexperimente gebaut, um zu gucken, wie Impact auf Rüstungen wirkt. Sie haben sich medizinische Enzyklopädien angeguckt und mit Medizinstudenten geredet, um zu schauen, wann eigentlich der Schock beim Körper einsetzt durch den Schaden und so weiter und so fort. Also nichts davon ist einfach so dahingeschrieben. Nur, dass wir uns da auch ganz klar verstehen.
Ja.
Okay. Und die damit haben
das
sind
ernst
wir,
genommen.
Sind wir bei einem Degree of Accuracy no other game can compare to. Und also es ist ein Ausmaß an Genauigkeit, mit dem kein anderes System mithalten kann.
Wobei das in dem Fall auch, glaube ich, nicht mal zwingend eine Übertreibung ist. Also ich glaube, das kann man allgemein für
das war Leading Edge eigentlich
halt sagen.
Genau.
Die Frage ist, ob es dann noch ein Spiel ist, weil man muss es ja auch spielen können.
Nein.
Das kommt auf an, woran man Spaß hat, möchte ich sagen.
Genau.
Ich
kann
sagen. Ne? Ja, okay. Ja, Point. Genau. Point.
Eine wichtige Eigenschaft auch von Leading Edge Games, aber auch von anderen Spielen ist natürlich, wir müssen echt ganz viele Abkürzungen für Sachen haben, damit es nicht so einfach zu lesen ist. Und zwar fangen wir mit den Abkürzungen an, bevor wir sie erklären, weil dann ist besser.
Mhm. Ja, okay.
Man kann sie auch in einem Anhang finden. Das heißt, wenn man liest, ist man ständig damit beschäftigt.
Dann allein, wenn du das Ding da durchblätterst, kriege ich
Leading Edge halt, genau. Ja, aber
das ist aber kein Beispiel. Ich kriege auf alle besser. Leading Edge Produkte so, befürchte ich.
Ja. Also es ist auch ganz klar, man kann es auch als Skirmish-Ding benutzen, es funktioniert auf Hexen, es ist halt ein Kampfsystem. Im Prinzip ist es gar nicht so schwer, weil du in Wahrheit hast du ein paar Charaktereigenschaften, Stärke, Wille, Geschicklichkeit, Gesundheit und Geschwindigkeit. Mhm. Man merkt schon solche Dinge, die nicht, also die üblichen geistigen Eigenschaften, die man so bei D&D und sowas hat, braucht man hier nicht, weil zum Kampf sind die irrelevant, was dein Charme ist. Das ist aber alles völlig egal, weil der eigentliche Wert, der wirkliche Kernwert dieses Systems ist der sogenannte Base Frequency Modifier. Das ist total leicht von der Hand,
wird auch sehr malerisch. Der geht ja auch von der Zunge wie nix. Ja,
ein echter Fantasy-Begriff.
Haben Sie ihn wenigstens mit BFG abgekürzt?
BFM, Base Frequency Modifier.
Modifier. Ja, okay.
Genau. Nicht zu verwechseln mit dem ABFM, dem Adjusted Base Frequency Modifier.
Okay, das war jetzt aber
Adjusted
abzusehen.
Ist ja,
also genau. Also nicht etwa der Average. Den gibt es nicht.
Nee, Adjusted. Ja.
Und dann gibt es halt also zwei Systeme hier drin, ein Kampfsystem und ein Bewegungssystem. Man kann das Kampfsystem auch ohne das Bewegungssystem spielen, das wird auch explizit empfohlen, weil durch das Bewegungssystem wird es ein bisschen komplex. Okay. Das heißt, dieses super akkurate, super krasse Rollenspiel-Skirmish-Ding sagt, naja, im Prinzip ist es einfach so, du stellst die beiden Leute nebeneinander, dann hauen die sich und dann kommen die Regeln. Und wie die da hingekommen sind, dass sie nebeneinander stehen und sich hauen, da denken wir dann im nächsten Kapitel drüber nach.
Okay.
So, dann gibt es...
Nachvollziehbar, weil das ist echt komplex, wenn du dann auch noch das...
Ja, Bewegung, mit Bewegung so wird's dann echt kompliziert, weil es auch ganz viele...
Und dann brauchst du natürlich, wenn das eine noch irgendwie mit auf dem Pferd sitzt, brauchst du natürlich ein extra Buch.
Ja, genau. Ich meine, allein die Bewegung des einen Fußes vor den anderen...
Ja, du denkst, dass das ein Scherz ist, was du gesagt hast.
Nein, war mir klar, dass wir genau auf den
Du Level glaubst, das wäre ein Scherz.
Hat vier Gliedmaßen, das heißt, das wird schon mal komplizierter. Und
Alter.
Schrittlänge und...
Ja, vor allem musst du ja immer gucken, auf was tritt das drauf.
Ja.
Natürlich.
Und was hast du dabei, während du da drauf
bist? Und was für ein Schuhwerk hast du an?
Mhm. Ja.
Okay. Und wie gut hast du geschlafen?
Gut. Also es ist
relativ einfach. Nachdem wir dieses Problem
in
später lösen
wollen. Genau. Wir fangen also an mit einem Charakter. Wie gesagt, wir haben kein Charaktererzeugungssystem. Insofern sind es 11 einfache Schritte zu einem Charakter. Wir haben unseren Base Frequency Modifier. Den kriegen wir raus, indem wir eine von diesen Tabellen cross-indexen. Ich erspare euch das jetzt mal, weil das sind halt ganz viele Tabellen mit vielen Zahlen. Die cross-indext man so. Und in Wahrheit weiß man dann, wie groß man ist und wie schwer man ist. Und wenn man weiß, wie groß man ist und wie schwer man ist, kann man das cross-indexen mit seinem Base-Speed, um seine Base-Movement-Rate zu bekommen. Die modifiziert wird vom Base-Movement-Modifier. Das ist in Step 3 eine dreischrittige Berechnung, die du auf jeweils cross-referenzt. Und dann kommst du auf deinen Maximum Running Speed. Mhm. Und dein Maximum Running Speed ergibt sich logischerweise aus deinem Base Running Speed plus deinem Speed Modifier, der sich daraus ergibt, wie viel du tragen kannst, dass sich daraus ergibt, was dein Base Frequency Modifier ist, was sich daraus ergibt, das Base Frequency Modifier gecrossed mit deiner Encumbrance und so weiter und so fort. Das ist aber nicht so schlimm, weil dann kommt in Step 5 dein Base Acceleration Increment, also die Beschleunigungsmöglichkeit, die du hast, pro Schritt, die du machst.
Ja. Darf ich nochmal rewind, kurz zu Schritt 1?
Das hast du nicht verstanden.
Wie genau komme ich auf meinen Base Frequency Modifier? Werden die gewürfelt?
Nein.
Werden die Sterne befragt?
Size, du musst erstmal deine Size und deine Strengths, die du beide gewürfelt hast.
Ah, die würfel ich.
Also, nee, Moment. Ja, doch, deine Size.
Halt, okay.
Ich dachte, die Size.
Die Size kommt, die Size kommt aus dem Base für.
Ich habe ihn kaputt gemacht, es tut mir leid.
Die Size würfelst du auch noch, genau.
Okay.
Ja. Deswegen sind es auch 6 Attribute, ich hatte nur 5 vorgelesen. Das heißt, wird doch gewürfelt.
Okay, also Attribute würfel ich.
Genau, die würfelst du. Aber da wir das Würfelsystem nicht dafür haben.
Okay, ja, okay. Das hatte ich verstanden. Aus, weil es, grundsätzlich werden die erwürfelt und daraus ergibt sich dann der Base Frequency Modifier. Okay, gut. Weil der Schritt hat mir gerade gefehlt.
Ja, das wissen wir nicht. Wir haben das Buch nicht, wo drin steht, wie sie hier stehen.
Weil du
Entschuldigung!
Also,
ja, also man weiß nicht, wie es geht mit dem Würfeln, ist aber auch egal, der Spieler soll einem Werte sagen.
Ja, okay, macht ja auch Sinn.
Wo liegen denn die Range der Werte?
Vermutlich zwischen, ich würde sagen, 21 oder 23. Also Average ist irgendwie sowas wie 9, 10, 11, 12, also wahrscheinlich 1W20 oder 3W6.
Ja, okay.
Aber das verraten wir nicht, deswegen, das macht der Spielleiter. Der legt es halt fest, wie es, und zwar, ich paraphrasiere, so wie es sinnvoll ist.
Naja, okay, gut, klar, logisch.
Was mir tatsächlich in dem ganzen System abhanden gegangen ist, ist die Fähigkeit einzuschätzen, welcher Wert sinnvoll ist oder was gut oder was schlecht ist, weil nachdem ich das über 4 Tabellen gekreuzt habe, habe ich kein gutes Gefühl mehr dafür, ob ein Base Frequency Modifier von 2,3 zum Beispiel gut oder schlecht ist.
Ich glaube, das ist der Sinn dahinter.
Das kann gut sein. Das ist auf jeden Fall gelungen, wenn das der Sinn dahinter ist.
Also ich hatte immer das Gefühl, dass das am Ende bei diesem Phoenix-System rauskam. Ich bin mir nicht sicher, ob es besser ist, diese oder diese Munition zu verschießen. Ja. Aber.
Ja.
Mhm. Das ist hier. Ich meine, das ist das erste Anti-Power-Gaming-System.
Ja, weil es dir so viel Daten gibt, dass du keine Chance mehr hast.
Genau.
Analyzes, paralyzes.
Ja. Ja, also dann hast du halt deinen Base Acceleration Increment, also wie schnell ich pro Schritt sozusagen beschleunigen kann.
Mhm.
Und dann kommt Step 6, Skill Level. Skill Level ist total wichtig, weil das entscheidet darüber, wie gut ich Waffen benutzen kann.
Also und deine Fähigkeit von egal was.
Genau. Mhm. Das ist die Kompetenz mit einer gegebenen Waffe oder einem gegebenen Schild.
Okay, speziell auf Waffen. Und
genau.
Also nicht aufs Laufen, weil das ist ja im Bewegen.
Das ist ja keine Fähigkeit.
Also es ist doch, Fähigkeit,
aber eine andere.
Ja.
Genau. Und dann kommen wir auf. So, und deine Fähigkeiten entsprechen deinem Skill. Also dein Skill Level entspricht deinem Level. Der geht von 1 bis 20.
Also habe ich am Anfang 1.
Oder was der Spielleiter sagt. Je nachdem, was du machen willst. Das Gute ist, dass das sozusagen ein super komplexes Combat-System ist. Und dann hast du halt so, ja, du bist Level 8. Das ist dann immer noch D&D. Aber es ist halt...
Eigentlich, so wie du es vorgelesen hast, kannst du das ja einfach nehmen und auf einen D&D-Charakter draufpacken als System.
Ja.
Was ich nicht verstehe, ist, damit also widerspricht er schon seinem in der Intro gesagt, dass er nicht verstehe, also dass er das ja mit dem, die Leute werden erfahrener, können mehr aushalten, bla und so weiter, dass das ja wenig Sinn macht, weil er ja im Prinzip schon sagt, mit mehr Erfahrung habe ich mehr Fähigkeit.
Ja, aber ich halte deswegen nicht mehr aus. Ja. Ich treffe natürlich besser, aber ich halte nicht mehr aus.
Okay, das ging würdest, um die Hitpoints. Das wäre korrekt, wenn es so wäre. Jetzt kommt Step 7. Dein Skill-Level wird cross-referenced auf einer neuen Tabelle. Ich erspare euch jetzt die Tabellen, die was aufzulesen. Sie sehen alle gleich grauslich aus. Um deine Shock-Scale-Value zu kriegen. Und deine Shock-Scale-Value sind natürlich überhaupt keine Hitpoints. Auf keinen Fall sowas wie Hitpoints. Aber wenn die auf 0 ist, fällst du um.
Okay.
Okay, und das wird mit dem Level...
Das wird mit dem Level besser. Oh. Das heißt, du bist schmerzresistenter.
Okay,
alles klar. Du hast immer noch die gleiche Verwundung, aber das ist nicht mehr so schlimm.
Das ist genau das Prinzip von Hippo. Also gut, lassen wir das.
Das Problem an Abstraktionen ist, dass sie abstrakt sind. Wenn sie konkret sind, sind sie viel besser.
Ach so.
Ja.
Ja, ja, okay, die Argumentation verstehe ich, das ist für einen Ingenieur oder für einen Wissenschaftler, würde ich das unterschreiben.
Sie hat schon so den Charme einer guten Wurzel behandelt.
Ah, absolut. Dann kommt Step 8, dann müssen die aus dem Weapon Data Table, da gibt es natürlich für jede Waffe einen eigenen Table, das kennen wir auch von Rollmaster oder so Sachen. Von Phoenix Command.
Bei Rollmaster sieht die Tabellen nur grausig aus. Hier sehen sie
wissenschaftlich aus.
Nein, das würde dir zum Beispiel in der Ökonomie, wenn du sowas ablieferst, das pfeffert dir Prof um die Ohren.
82?
Auch 82 schon.
Also es ist auf jeden Fall weitestgehend unlesbar, aber das ist nicht so schlimm, weil, wie gesagt, das will ja auch keiner wissen. Das ist nicht die Waffentabellen, das sind die Impact-Tabellen, das ist nämlich für die Slashing Weapons, genau.
Der Text Waffen, übrigens, um zu erkennen, dieser Tabellen ist halt auch genauso groß. Das ist halt wirklich...
Also ist echt zum
wenn du 100% Sehkraft hast, du eine Chance, das zu sehen. Aber alles darunter wird halt schlagartig...
Und dann,
ich bin
das ist schade. Logischerweise abhängig von deinem Waffenskill in einer Waffe hast du dann einen Damage und deiner Stärke hast du einen Damage-Bonus-Modifier, der wiederum aber natürlich nicht einfach so modifiziert wird, sondern M3 ist... Der ABFM, der mit dem Damage Value Bonus Modifier gekreuzt wird, um den finalen Damage Bonus Modifier zu bekommen.
Wiederholen Sie alles als Verbrennungsanlage. Genau.
Und dann kommen halt so schnittige Werte wie. Also, da sind dann auch so Schritte drauf, wo du, also von, wenn mein ABFM 4.81 ist, dann ist mein M3 3.37. Wenn mein ABFM 4.82 ist, dann ist mein M3 3.38. Wenn also jetzt folgerichtigerweise zum Beispiel mein ABFM 4.84 wäre, also 0,02 mehr als vorher, dann ist logischerweise mein M3 wie viele Punkte mehr? 0,03, ganz genau, weil wir nämlich dann zwischendurch einfach springen. Aber gut, also, das ist wahrscheinlich ein Rundungsthema, weil das Problem an dem Ding ist, dass es halt nicht in die dritte Nachkommastelle gegangen ist. Nee,
das ist aber ein echtes Problem.
Und deswegen ist es nicht exakt. Manchmal springt es ein bisschen.
Also ist es nicht absichtlich exponentiell oder sowas, sondern es will eigentlich linear sein, aber scheitert dann an Rundung.
Ja, genau. Nee, das scheitert nicht an Rundung. Du kannst halt jetzt mit diesem 1,61, 3,44 oder was auch immer, kannst du halt was wunderbar nehmen, weil das kannst du dann wieder multiplizieren. Oder... gerne auch mal genommen, Cross-Referenzen. Und dann
Cross-Referenzen ist auf irgendeiner Tabelle mit irgendetwas. Das ist ein bisschen wie Vektorenrechnung, oder? Ja. Wo du einfach halt alles mit allem verrechnen kannst.
Also gut, das hast du jetzt also. Da hast du deine Waffenfähigkeiten, dann kannst du auch noch die Waffenschaden nachgucken. Der ist dann sowas Banales wie ein W6 plus irgendwas. Und der wird dann modifiziert. Also das gibt dann schon Punkte.
Ja, aber ich habe noch keine Hitpoints. Was mache ich denn mit den Punkten?
Die gehen ja auf den Schock.
Achso. Die gehen auf die Schock-Value, genau. Und die Punkte kannst du zusammenzählen und daraus entsteht ein Wert. Und was kann man mit einem Wert super machen?
Cross-Referenzen.
Auf eine Tabelle nachschauen.
Cross-Referenzen. Genau. Dann brauchst du natürlich noch dein PBI. Muss ich wieder nachgucken. Das ist der... wie schnell du Parry Base Interval oder sowas, also wie schnell du parieren kannst. Mhm. Und der ist relativ einfach, der rechnet sich SBF durch ABFM durch M1 für Schild und SBF PBF plus durch ABFM durch M1 für Waffe.
Okay, das ist ja überschaubar.
Das ist überschaubar, das geht relativ leicht, weil du hast halt sowas wie 3,82 durch 4,11 durch 5,32 plus Waffe. Der Charakter ist now ready for combat.
Dir, ich gebe dir einen Stift und Zettel. Kannst du es ja mal ganz schnell durchrechnen.
Jawohl.
Und dann kommt, nach, das war Step 11, und dann ist the character is now ready for combat. Also jetzt sind wir bereit für den Kampf. Wir haben also jetzt einen Charakterbogen ausgefüllt, auf dem echt viele Werte stehen, die alle mindestens 2 Nachkommastellen haben. Mhm. Und natürlich dann wunderbar genommen werden, um modifiziert werden zu können. Also zum Beispiel kann ich jetzt aussuchen, ob ich einen langen, einen normalen oder einen kurzen Stich oder Schlag mache. Und das modifiziert alle diese Werte, die ich gerade habe, nochmal mit so einem Faktor wie 0,7, 1,5. Es sei denn, ich habe sowieso schon eine zweihändige Waffe, dann wird dieser Faktor nochmal mit 0,7 multipliziert. Dann ist es also 0,49 statt mal 0,7, wenn ich irgendwas tue.
Ja, es klingt...
Klingt logisch und nachvollziehbar. Ist es auch alles. Es ist wirklich logisch und nachvollziehbar. Es ist nur halt wahnsinnig langwierig, wenn man keinen Taschenrechner hat oder eben eine praktische Tabelle, in der man es nachgucken kann.
Also ohne Taschenrechner?
Ohne Taschenrechner willst du es nicht
spielen. Willst du das nicht spielen?
Mit Taschenrechner willst du es eigentlich auch nicht spielen, weil Spielen ist dafür wirklich ein sehr weit dehnbarer Begriff. Ja. Ja. Was aber jetzt das Kern des Systems und warum ist es so viel geiler als Runden? Die eine völlige Abstraktion. Weil nämlich jeder gleichzeitig was macht. Mhm. Laufen, schlagen und so weiter wird alles gleichzeitig gemacht. Es gibt keine Initiative, jeder macht alles gleichzeitig. Alle fangen in Inkrement 1 an und ab dann wird einfach nur hochgezählt.
Also das heißt, jede Aktion hat aber einen eigenen Zeitfaktor, wie lange es jeweils dauert.
Ganz genau.
Das heißt, wir reden, durchschaut.
Wir reden von einem Ticksystem.
Wir reden von einem Ticksystem und du kannst alle, je nachdem, was dein Base-Dings da irgendwas Initiative-Teil ist, kannst du halt alle so und so oft hauen und das wird modifiziert logischerweise von der Waffe und das wird modifiziert von deinem Encumbrance, das wird zu deinem Base Frequency Modifier. Deswegen ist es auch ein Base Frequency Modifier, weil die Frequency, mit der du zuschlägst, ist eigentlich das, worum es geht.
Aber im Endeffekt kommt mir das alles extrem bekannt vor aus Man-to-Man. Im Endeffekt, also vor, oder beziehungsweise GURPS im weitesten Sinne. GURPS, das hatten wir noch nicht, aber dann Man-to-Man hat es ja, vorweggenommen. Ne? Aber das ist doch, das ist ja im Grunde genommen genau die, das ist genau derselbe Ansatz.
Ja, absolut. Das Lustige
ist. Es ist nur noch ein bisschen komplexer und mit unleserlicheren Tabellen.
Es nimmt halt Nachkommastellen.
Also du hast halt Action-Impulses und diese Action-Impulses sind deine Handlungsmöglichkeiten und die werden halt, die kommen halt in Intervallen wieder zurück, dass du das machen kannst, je nachdem, was du vorher gemacht hast. Also wenn du mit einer Waffe pariert hast, dann dauert es halt länger, bevor du wieder mit der angreifen kannst. Das eine ist eine zweihändige Waffe. Dann dauert es nicht ganz so lang, mit der wieder angreifen zu können, weil du eh schon beim Parieren ja die zweihändige Waffe hast und nicht das Schwert und das Schild machen musst. Die ein
Allein der Begriff ist, Action Impulses, Leute, ist einfach, da merkst du, dass das ein Ingenieur geschrieben hat.
Genau. Ein Action Impulse ist eine Zwölftelsekunde. Mhm.
Wow.
Auch das ist uns dieser ganze Ansatz, also dieses auch runterbrechen, was passiert, also wenn wir jetzt mal eine komplexe Maschine nehmen, die ein Ingenieur baut, wirklich dieses runterbrechen in, einzelne,
ich sehe den passiert, Punkt, aber also jetzt bei der 12. Sekunde so langsam, da ging es ja ganz einen Scheiß,
und das ist halt,
in Sekunden, wie ungenau ist das denn?
Ja genau, da war ich war nämlich, ich habe dann mich zurückerinnert an meine Kindheit und dachte so, als wir damals HoonQuest gespielt haben und Kampfrunde in 10 Schritte unterteilt, also 10 Schritte unterteilt war und das waren halt irgendwie nicht mehr diese komischen 12 Sekunden pro irgendwas, also es waren 12 Sekunden, aber die waren halt in 10 Schritte unterteilt. Und das fühlte sich voll realistisch an.
Ja, ja, klar.
Und das fühlt sich natürlich 10-mal oder in dem Fall 12-mal so realistisch an.
12,3-mal.
Ja, aber ganz, also, da sind wir aber so in dem Bereich, keiner von uns kann eine 12. Sekunde überhaupt wahrnehmen oder definieren. Also genau. Das ist ja, das ist unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle.
Wenn es um das Setzen deines Fußes auf einen Stein geht.
Ich verstehe das technisch, aber das kann, wie gesagt, das kann ich nicht mehr aktiv wahrnehmen. Also
das kannst du nicht übersetzen.
Da habe ich überhaupt keinen, da habe ich überhaupt keinen Bezug zu.
Das ist aber auch lustigerweise egal, weil in Wahrheit die Werte, die dann so rauskommen, die nämlich, also deine PBIs oder deine, wie heißen die anderen, FPIs, das heißt, wie oft du als nach wie vielen Intervallen du handeln kannst, sind im Regelfall irgendwie zwischen 10 und 20. 22, also zwischen 12 und 22. Das heißt, in Wahrheit bist du jede Sekunde dran, weil das nämlich eine Zwölftelsekunde oder mal 12 oder mal 24 ist. Da bist du alle 1 bis 2 Sekunden dran.
Ja.
Aber du kannst dir natürlich trotzdem entscheiden, wenn einer anderthalb Sekunden braucht und der andere 1,6 Sekunden.
Ja,
ist der Unterschied ein bisschen früher dran.
Das ja, aber und er ist halt auch theoretisch häufiger dran. Aber das Problem hatten wir ja bei Phoenix-Systemen eigentlich immer. Das sagt dir sehr genau, warum du jetzt tot bist.
Genau.
Aber
dass du tot bist, ist nicht die Frage.
Das sagt dir das andere System genauso und das nach einem Würfelwurf.
Ja, also das macht's auch. Du hast dann halt natürlich deine Base Attack Odds oder die Baus. Die Baus werden dann mit deinem Weapon Base Wert multipliziert.
Dann kommt
WBE. Weapon Base. WBE. Weapon Base. Ich weiß nicht, ob das eh noch drankommt. Weil alle von den Abkürzungen
drei Buchstaben
haben. Ja. Und daraus ergibt dann deine Wahrscheinlichkeit. Also du kannst dann zum Beispiel, das wäre jetzt so ein Ding, deine Base Attack Odds sind 0,98. Dein Weapon Base sind 94, also kommt eine Chance von 80,6% raus. Und da kommt eben jetzt ein 3D10.
Weil halt 0,6, also 6%. Das heißt, ich würfel im Endeffekt den klassischen W100, nur mit halt noch einer Nachkommastelle.
Genau, die 100 plus Nachkommastelle.
Das heißt, ich muss einen Würfel designieren.
Du kannst auch, und das kann man hier, man kann die Abscheu vor dieser Methode hier lesen, aber wenn du willst, kannst du es auch nur mit einem W100 würfeln. Dann verzichtest du halt auf die Nachkommastelle. Dann bist du halt auch so ein Typ, der sowas macht.
Das ist ja auch nicht okay.
Aber okay, wenn du willst, kannst du das so spielen.
Ja, okay. Du bist doch so ein Mensch, für den Pi nach 3,1 hier aufhört.
Ja,
ne?
Genau.
Ja.
Sag mal.
Ungenauheit.
Also, jetzt mal nicht so beleidigend werden hier am Tisch.
So, dann zählst du also deine Action-Impulses hoch. Die schreibst du auch immer auf, weil dir immer wichtig ist, dass du noch weißt, wann du das letzte Mal dran warst und was du gemacht hast, weil je nachdem, ob du parierst oder attackierst, das dann immer länger dauert. Und dann ist alles gut und dann hast du noch eine Rüstung und Schilde, die halten natürlich Schaden ab. Das ist soweit relativ einfach, weil der Schaden, den sie abhalten, je nachdem, ob du eine Impact- oder Slashing-Weapon benutzt, je nachdem, was du gewürfelt hast, je nachdem, wo du angreifst, je nachdem, wie du angreifst, wie das gerüstet ist, gibt es eine eigene Tabelle für.
Ja, Entschuldigung, also wir hatten auch schon lange keine Tabellen.
Rüstung und Schilde halten Schaden ab und nicht, ob ich getroffen werde.
Ja.
Weil das ist eine philosophische Grundfrage.
Du wirst getroffen.
Du wirst getroffen, das haben wir vorher schon entschieden.
An einer Stelle, wo...
Genau, ist die Frage, wie viel Effekt das hat.
Und natürlich, weil wir in dem System sind, wie Phoenix Command auch, gibt es nicht nur den Arm, Oberarm, Unterarm, sondern es gibt den Elbow, es gibt den Joint, es gibt den Upper Arm, es gibt die Lower Hip, es gibt den Ankle. Also du kannst natürlich an sehr vielen Körperstellen, sehr vielen kleinen Körperstellen getroffen werden.
Wobei das ja auch etwas ist, was aus der Zeit heraus entstanden ist, weil das hatten viele Systeme dann plötzlich, die sich damit ziemlich geil gefühlt haben. Also, dass du die Trefferzonen weiter runtergebrochen hast und sowas.
Ne? Das ist Alleinstellungsmerkmal zumindest von dem Phoenix Command Schusswaffensystem, war, dass sie dann Zusatzbücher hatten, wo du dann auch nachschauen kannst, wo die Kugel, wenn sie eingedrungen ist, dann weitergeht.
Ja,
wo sie abprallt.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Ich erinnere mich an das Buch, was damit geworben hat, dass du mit diesem Buch die Magic Bullet von Kennedy erklären kannst.
Cool. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Genau, also hier gibt es dann eben die Ulna und Arterien und so. Also man kann wirklich viele Details treffen und je nachdem, ob du dann den Knochen triffst oder nicht, wird halt anders geguckt, natürlich einen anderen Impact. Dann ist die Frage, also das hier averaged auf eine 2-Inch, also eine 5 cm Stabbing-Waffe. Je nachdem, wie lang die Waffe ist, ist es natürlich nochmal ein anderer Impact. Klar, können wir nicht mit so Ungenauigkeiten arbeiten. Dann weißt du also, dass du getroffen wurdest. Daraus kommt eine Zahl raus. Das sind, wie gesagt, deine Shockpoints, aber auch ein Wert, den man hervorragend cross-referenzen kann.
Oh ja, 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 ja. Ja,
um
ja,
dann zu gucken, was dir passiert, also wie der eigentliche Schaden ist, wo der eigentliche Schaden ist.
Tabelle Aufschlag ist.
Ich würde sagen, er kann doch erzählen, was er will.
Also die sind auch da hinten, also die hier oben sind die Eintragungen, deswegen kann man das relativ schnell erkennen, welche Tabelle es ist, aber dummerweise sind manche von den Sachen so, dass sie so vom ersten Ansehen her sich nicht sofort unterscheiden.
Echt? Ich kann euch beruhigen, auch vom zweiten, dritten oder mehrfachen Ansehen nicht.
So, und dann ist eigentlich nur die Frage, was hast du für eine Injury gekriegt? Wie disabling ist die? Kannst du davon noch recover? Also, so. Und insgesamt, wie gesagt, hast du zu viele Punkte zusammen, um dann irgendwie Schock zu bekommen. Dann musst du, wenn du die Effekte Shockpoints, also dein über deinem Shockscale sind, also über deinem Wert, der Schock ausreichen kann, dann würfelst du eine Prozentzahl und wenn du drunter würfelst, schaffst, wenn du unter diesen Wert würfelst, der da auf der Tabelle rauskommt, dann musst du entweder aufgeben und aufhören zu kämpfen und wegrennen oder fällst halt einfach um.
So. Okay, wir haben jetzt dasselbe Ergebnis wie in jedem anderen Rollenspiel,
yes,
aber mit sehr viel mehr Liebe zum Detail.
Absolut.
Und genau.
Und Genauigkeit. Also du kannst natürlich unterscheiden zwischen Plant Trauma, Penetrating Damage und solche Sachen. Also die Schadensgeschmäcker sind sehr unterschiedlich.
Alter.
Allen zu eigen ist allerdings, dass im weitaus überwiegenden Teil der Fälle nach zwei Schlägen bist du tendenziell tot. Oder so schwer verwundet, dass du aufhörst
zu kämpfen. Ist nicht unrealistisch.
Das ist relativ.
Ist, genau, das ist genau diese Bemerkung, ist nicht unrealistisch, hat er bestimmt hier auch ganz oft gemacht. Das ist sicherlich nicht unrealistisch, aber fühlt sich halt bei dem Aufwand, den ich betrieben habe für diesen Kampf, nicht so toll an, weil ich halt wirklich, um an diesen Punkten hinzukommen, brauche ich halt wahrscheinlich 20 Minuten oder 15 Minuten pro Kampf für den ersten Schlag, für die ersten paar Sekunden, die dann rumgegangen sind. Und dann ist einer von uns beiden vergleichsweise schnell kaputt.
Ja, aber der Spaß im Gegensatz zu solchen profanen Systemen wie D&D ist ja genau diesen Realismus zu empfinden auch.
Wenn ich bin mir nicht sicher, ob hier noch irgendjemand was empfindet. Also jetzt muss man mal...
Ich habe gerade versucht, es ein bisschen schön zu reden.
Doch, weil das irgendwas bei spürt noch. Also ich glaube, wenn du es geschafft hast, wie Jan, bis zu der Stelle zu kommen, dass du uns das erklären kannst, ich glaube nicht, dass Jan noch was spürt.
Also er ist zumindest noch klar im Verscheinungs.
Von wo abgesehen.
Okay, genau. Gut.
Genau. Das kann ich aber doch bestimmt Cross-Referenz.
Das kann Cross-Referenz. Gut, und dann gibt es halt eben noch solche Details wie geht Bewegung. Das ist dann eigentlich auch nicht so richtig schwierig. Du hast halt lauter Faktoren, die du noch multiplizieren kannst. Die werden dann, dafür gibt es dann Attack und Situation Modifier für den Kampf, logischerweise. Hexfelder
natürlich.
Alles in Hexfeldern, logischerweise. Dann gibt es halt Obstacles, über die du drüber kommst oder eben auch nicht, je nachdem, wie schwierig das ist. Dafür gibt es dann auch wieder eine kurze Übersichtstabelle. Dodging kannst du dadurch, dass du dich jetzt bewegen kannst, kannst du halt auch dodgen. Das wirbelst du gegen irgendwelche anderen von diesen Werten, die man vorher rausgeholt hat. Mhm. Und dann gibt es noch den Weapon Glancing Factor. Das ist die erste optionale Regel. Da kannst du auch drauf verzichten im Zweifelsfall. Aber es kann natürlich immer sein, dass wenn das nicht so viel Schaden macht, dass das unter dem Weapon Glancing Factor aus dem Weapon Glancing Factor Table ist, dann kann es auch einfach sein, dass es abgerutscht ist. Und dann passiert wieder was, weil dann bist du ja beim Abrutschen, das modifiziert wieder, wie schnell du wieder zuschlagen kannst. An sich, soweit, wie gesagt, vergleichsweise überschaubar und echt nicht so schwer. Halt mit, wie gesagt, sehr viel Cross-Reference, sehr vielen Tabellen, sehr vielen Nachkommawerten. Also das ist ein bisschen unangenehm zu rechnen, aber eigentlich nicht schwierig zu rechnen. Das ist wirklich...
Ja, der Ablauf als solches ist ja extrem straight. Also der macht ja keinen großen Unterschied zu dem, wie du es eben an anderen Rollenspielen durchaus auch hast. Also,
oder auch Combat Games.
Eben,
also, ja, aber ich muss nochmal kurz reingrätschen. Also wenn die Waffe abgleitet, könnte sie ja ein weiteres Mal treffen. Also was weiß ich, wenn die an der Schulterplatte abrutscht und dann oben einschlägt.
Ich glaube, es ging jetzt mehr um die Frage, mit wie das deinen Frequency Modifier eben tatsächlich beeinflusst. Weil das
Ach so, weil dann kannst du ja quasi...
Weil du bist abgerutscht, dann geht die Waffe weiter. Dann
Zwölftel Sekunden später kannst du dann quasi wieder einen Angriff machen.
Das wird darüber gemacht. Das ist praktisch nicht... der Schlag ist ja dann in dem Moment ausgeführt. In der nächsten Sekundenbruchteil fängt ja dein Action-Increment wieder an.
Und
dann
kannst du so kleine Zeitfrequenzen sind.
Ja. Also. Das heißt, ich kann an der Stelle sagen, ja gut, dann mache ich direkt einen Angriff auf die Schläge.
Genau, geht aber in die
Tiefe kannst du aber abrutschen und dann geht der Schlag weiter und dann musst du den Arm erst wieder zurückziehen. Das verbraucht auch Zeit.
Ja.
Also von daher kannst du später
angreifen. Ja, genau. Also, so. Und natürlich also
trotzdem, wir wären hier nicht mental dabei.
Auch bei einem Glancing Blow kann natürlich trotzdem Impact Damage entstehen und auch der kann je nach Rüstung und Waffe unterschiedlich stark sein. Das heißt, auch ein abgerutschter Schlag macht noch Schaden, aber natürlich einen anderen Schaden.
Genau. Ich hasse mich dafür, aber ich muss diese Frage stellen.
Jetzt bin ich gespannt.
Waffenbruchfaktor?
Es gibt keine Möglichkeit, dass deine Waffe kaputt geht aktuell.
Wow!
Okay,
Ja.
Also.
Genau. Das
ich kann so was unrealistisch.
Total.
Die die zweite Geschichte, die passiert, wenn man dann das Comet-Example liest und deren normale Leute nimmt, die sie da rein haben. Übrigens, zu meinem großen Vorwurf gibt es zwei Leute, die kämpfen, nämlich Derek und Wagner.
Nice!
Doch,
ja. Ich hoffe, dann, Wagner gewinnt. Genau,
dann noch als, und zwar kämpfen sie gegen Ignaz und Gnarf.
Gnarf.
Ja.
Typischer Name.
Die haben also alle irgendwie Werte, von denen ich mal davon ausgehe, dass sie glauben, dass es Average-Werte sind.
Mhm. Wer weiß es? Wer
und dann
weiß
kommen es? Halt so To-Hit-Chancen raus zwischen 7% und, wenn es richtig geil wird, 30%. Das heißt, du triffst überwiegend nicht. Das ist eigentlich deine Hauptbeschäftigung, ist nicht treffen. Dann, wenn du triffst, dann preparen alle Leute, sie treffen erstmal alle nicht. Das heißt, das Kampfexample ist zwei Seiten lang, wie sie daneben schlagen alle. Dann bereiten sie alle ihre nächsten Sachen vor, wann sie wieder dran sind. Das müssen sie halt durchrechnen, weil es hängt von ab, wieder Schlag und so weiter, weil Bewegungen, dann können sie aus dem Gleichgewicht gekommen sein und so weiter. Brechen sie das alles, dann machen sie ihre Manöver, dann sind wir schon bei sozusagen Inkrement 38 bis 59. Da sie es aber gleichzeitig machen, also fiktiv gesehen gleichzeitig, auch wenn wir es ordnungshalber nacheinander machen, haben sie also vor, Folgendes zu tun. Das heißt, die beiden sagen gleichzeitig, was sie tun, also alle sagen gleichzeitig, was sie tun wollen, aber die gehen jetzt immer von zwei Combatants aus, die miteinander unterwegs sind. Und wann das dann landet, das heißt, sie fangen an, den Arm zu heben und wer dann, je nachdem, schneller ist, wer da als Erster ist, sagt, weil in der Zeit, wo ich angreife, kann ich natürlich mit diesem Arm auch nicht parieren, logischerweise.
Naja, klar.
Das heißt, da gibt es dann auch, bevor diese Sache nicht fertig ist, kann ich nicht Parry machen, es sei denn, ich habe einen Schild. Das macht es mich aber da wieder langsamer. Außerdem hat es natürlich Encumbrance, was mein Base Frequency Modifier bei. Anyway, dann geht es hier so weiter. Hitchance 6,2%, Hitchance 19,8%. Und aus irgendeinem Grund schafft es jemand zu treffen.
Ja, gut, ich meine, irgendwann ist die Wahrscheinlichkeit auf deiner Seite.
Genau. Ja. Der hat eine Bearded Axe und eine Bearded Axe hat den Vorteil, dass man damit Slashing und Impact machen kann. Man kann ja nicht stechen. Das heißt, der sticht mit seiner Axt zu, hat 6,2%.
Moment, stechen wird als Impact und nicht als Piercing.
Nee,
oder wird der Unterschied zwischen Keule und Stabbing. Okay, ja, okay.
Und dann passiert, dann trifft er eigentlich in Impuls 76 trifft er.
Ja, oh mein Gott.
Wir sind jetzt auf Seite 3 des Comedy-Examples. Die Aufregung ist mit Händen zu greifen.
Ja, ja.
Aber weil der andere Wagner hat beschlossen, dass er sich zurückziehen wird. Er macht einen Schritt zurück. Und das hat er in 82 schon gemacht, während das Zuschlagen erst in 85 zu Ende ist.
Ah, deswegen trifft er ihn nicht, weil da ist keiner mehr.
Da ist gar keiner mehr. Das heißt, er hätte getroffen von der Prozentchance her, aber da ist gar keiner, weil der vor zwei Sekunden schon beschlossen hat, einen Schritt zurückzumachen.
Warum haben wir das gewürfelt dann?
Naja, das andere ist, es sind bisher 4 Sekunden vergangen.
Genau. Ja, alles gut. Ich sehe den Teil, also, ja, wobei es ein bisschen mehr.
Nein.
Also, für einen Kampfkoordinator, für einen Film.
Steps mal 12 Sekunden.
Ja. Also, ich fände das System. Das
48.
Ja.
Die rechnen noch.
Bei 8 Sekunden vergangen.
8 Sekunden.
Ja.
Stimmt. Ja.
Ja. Ja. Ja. Können wir uns darauf einigen?
Kann man auch sagen.
Gut, alles klar.
Ich finde, das ist ein System, wenn ich als Standkoordinator eine Kampfszene in einem Film planen würde, wollen. Und zwar wirklich jeden Bewegungsablauf planen, dann fände ich sowas vermutlich sinnvoll.
Also, wenn du den
Kampf ist immer noch zu kurz getaktet.
Ja. Also, wenn du den Kampf in Bullet Time darstellen willst, dann können wir darüber reden. Ja.
Du meinst, die Wachowskis haben das gespürt.
Ja, das ist wirklich Bullet Time. So, das Gute ist, also eine zu machen, Sachen, die zum Beispiel gut machen, ist, es gibt keinen Parierwurf, sondern die Frage, ob du parieren kannst, hängt davon ab, wie viel Zeit du hattest, um zu parieren. Das heißt, wenn ich gerade angegriffen habe und mich schlägt gleichzeitig jemand, kann ich mein Schild nur halb hochholen, weil schneller geht halt nicht. Dann habe ich nur einen Half-Parry, der modifiziert den Angriffswurf, nicht etwa den Verteidigungswurf. Weil es keinen Verteidigungswurf gibt in dem Sinne. Das ist also insofern ein total schnelles System eigentlich.
Das erste Wort, was mir in den Sinn kommt, bei allem, was du beschreibst.
Genau. Und in diesem Kampfexempel trifft tatsächlich auf Seite 4 des Examples dann endlich jemand.
Oh.
Ja.
Also richtig.
Mit einer Hitchance von 19,8%.
Ist der Herr Wagner?
Ja, Wagner würfelt 89, Mist ist. Nee, in Runde 87, also Impuls 87 trifft Derek. seine Chance von 6,2% unterwürfelt, indem er eine 6 gewürfelt hat. Hm. Offenbar nicht mit einem dritten Würfel für die Nachkommastelle, weil ja, an der Stelle
Null
wirklich
drauf.
Mal...
ist eine 0 drauf. Puh, weil der muss ja dann noch eine 0 sein.
Vielleicht war eine 0 drauf, aber es wird hier nicht gesagt. Hier wird gesagt, er hat eine 0,6 gewürfelt. Und nicht etwa eine 0,61 oder 0,62, obwohl seine Chance
0,60
sein.
Dann würde hier 0,60 stehen.
Nee, aber das wird ja ausgekürzt.
Ich glaube, der hat
das wird dann rausgekürzt.
Ich glaube, der hat einfach nur mit 2.
Ich glaube das nicht, dass die das gemacht
ich
hätten.
Ich finde das aber, nein, Moment, ich finde das ja gut, dass man
mir hat das ein bisschen wehgetan.
Ich finde es aber gut, dass wenn der Spieler am Tisch sagt oder Spielerin am Tisch sagt, ich möchte aber nicht mit Kommastellen würfeln, sondern nur mit 2, dass das dann auch in der gemischten Gruppe so zugelassen wird.
Ja. Naja.
Ich weiß nicht.
Gut, also wir haben Hit-Location, er hat mit der flachen Klinge zugeschlagen, das haben wir vorher definiert. Das heißt, die Damage-Table ist die Nummer 23. Wir gucken auf die Damage-Table nach. Linker oberer Arm, Außenseite. Innenseite, Außenseite gibt es natürlich auch. Vorne,
ja,
hinten,
klar.
Innenseite,
klar.
Außenseite.
Richtig wichtig, ja.
Notwendig.
Mit der flachen
Klinge. Ja, dann würfelt er seinen Damage-Roll. Der wird modifiziert von allerlei Sachen. Es kommt ein Damage von 14,4 raus. Auf der PF20-Linie, was seine Rüstungsfaktor ist, der... ist der Damage 19 Shock Points und 14 Damage Point mit einem Fractured Humerus, was immer das sein mag. Also er hat sich irgendein Oberarm-Ding gebrochen. Der linke Arm ist basically useless zum Parieren. Und er muss auf seinen Shock Scale würfeln, damit er halt den Schaden überwinden kann. Das wird modifiziert. Und er würfelt drunter. Er müsste unter 22 würfeln auf dem 100-Seiter dafür, obwohl der eigentlich relativ average Werte hat. Auch da wieder niedrige Werte. Das heißt, jetzt, wo er einmal getroffen wurde, ist sowohl sein eigentlich Oberarm kaputt, vorbei. Als auch geht er gleich zu Boden, weil er jetzt im Schock ist.
Was nicht unrealistisch ist.
Das heißt, auf Seite, es ist im Prinzip 4 Seiten lang ist halt nichts passiert. Alle sind rumgerannt, haben irgendwie sich Sachen ausgedacht, was sie machen und gefecht, dies und da. Und dann ist er umgefallen.
Mhm.
Und dann war für den der Kampf vorbei und dann kippt der Kampf auch relativ schnell, weil dann wird der zweite noch getroffen, dann ist auch schon wieder Schluss. Das ist eine Art, wie man Kampf machen kann.
Alter.
Es ist sonst nichts drin. Mehr
gibt es nicht. Das Kampfsystem.
Weil ganz viele Tabellen halt und
Crossfire. Der Großteil des Buchs sind ja Wahltabellen.
Genau, sind die Tabellen. Okay. Und die Tabellen sind...
Okay, gut. Okay, wie du schon gesagt hast, der Patient Zero von Leading Edge. Ja. Aber das ist ja schon...
Das ist speziell.
An was es mich im Grunde genommen erinnert hat, ist ein Stück weit so ein derselbe Gedankengang, derselbe Grundgedankengang bei dem, was ich bei Powers and Perils hatte. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass ich da die Charaktererschaffung so hatte. Ich glaube, diese zwei Systeme könnten sogar eine Menge miteinander Spaß anfangen. Haben,
ja.
Ich glaube, die könnten eine Menge miteinander... Müsste man natürlich dann gucken, dass man eine API baut, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten dann miteinander verknüpft. Und wahrscheinlich ist das dann ein bisschen grob, weil du brauchst ja viel mehr Charakterwerte und so
also
weiter.
Ich komme mit sehr wenig Charakterwerten aus, weil das Überwiegende sind halt Derivate. Also das sind halt immer Cross-Reference-Werte, die nach und nach kommen. Das ist das Lustige. Also das steht halt auf einem extrem wahllos gewürfelten, extrem dünnen Fundament von irgendwie einen D20-Werten und baut dann so einen Combat-Kopf da drauf auf, der immer wieder auf diese weirden, hast halt einen Skill, der ist irgendwas zwischen 1 und 20.
Das wäre jetzt halt wirklich spannend, weil ob sie diesen Realismusansatz dann in dem Charakterbuch anders aufgesetzt haben, was die Erschaffung.
Also da gibt es auch angeht. Hauptsächlich Combat Skills. Also es geht ihm schon um das Combat, alles andere ist in der Wahrheit egal.
Aber das ist auch das Mindset vieler dieser Leute, die aus dem Kampf eigentlich kommen, aus den Kampfgames kommen. Und
ja, ganz realistisch muss man mal sagen, wir sind hier Anfang der 80er. Ja, was hatten Rollenspiele da anderes großartig zu bieten? Ja. Also wenn du was hattest, was nicht direkt auf den Kampf eingezahlt hat, hat es indirekt auf den Kampf eingezahlt. Ja. Auch dein Charisma damals bei D&D, was hat das gemacht? Es hat dafür gesorgt, die Frage zu klären, wie viele Leute kannst du noch zusätzlich dazu bemühen, mit dir in das Dungeon reinzugehen oder sowas.
Ja.
Also wir sind ja noch nicht ansatzweise da, wo du wirklich mit viel Roleplaying eigentlich agierst.
Es fällt mir ein, wo du gerade sagst, Follower und größere Kämpfe, weil das klingt jetzt so, als wenn es realistisch machbar nur, sag ich mal, für eine Handvoll Kombatanten wäre.
Ja, aber das ist ganz alles von Leading Edge, ist nur mit einer Handvoll
Kommandanten. Naja, also, es gibt doch einen Waffenbruchfaktor. Den habe ich irgendwie überlesen, aber hier im Comic-Sabel
kommt. Okay, das ist rehabilitiert. Also,
ja, gut. Ah, okay. Das ist ein Glück.
Das hat mit der Menge von Schaden zu tun, die es macht. Deswegen habe ich es nicht direkt gesehen, weil das eine Auswirkung auf der Schadenstabelle ist.
Ja. Okay, cool. Und auch der Rüstung, auf die Waffe trifft?
Der Rüstung, die Waffe, natürlich, ja, das ist dann wieder drin. Und natürlich auch, denn wenn die Waffe
wenn ich mit einem Florett gegen einen Vollpanzer... Genau.
Wenn die Waffe einen hohen Impact hat, ist auch immer die Frage, kannst du sie noch halten? Du kannst sie auch fallen lassen, weil dann eben Schaden zu hoch war.
Okay. Ja, gut.
Ja,
ja ist, ansonsten fällt mir nicht mehr so richtig viel ein, was ich dazu sagen könnte, außer Respekt, lieber Jan. Ja. Also das hast du gut gemacht. Jetzt will ich euch an der Stelle auf der einen Seite mal was Gutes mitteilen, denn das war das letzte Leading Edge Produkt, das wir noch nicht besprochen haben.
Okay.
Aus den 80ern. Leading Edge wird uns in den 90ern dann hingegen mehrfach begegnen. Ja. Und ich glaube, da werden wir auch ähnliche Gespräche führen.
Das ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene absurd, was wir da an Produkten haben. Das
insbesondere von Leading Edge. Also ich finde es schon total spannend, wie sie davon, obwohl sie es nicht fertig gemacht haben, dann rüber sind zu Phoenix Command.
Ja.
Und bei Phoenix Command haben sie ja wirklich unendlich viel Material publiziert.
Ja.
Dann kam irgendwie, ich glaube sozusagen mehr oder weniger mittendrin mal Rand.
Ja.
Raus, ja. Und aus Rand entwickelte sich dann auch, was ja auch nicht fertig war, entwickelt sich dann das, wie ist das, was du dann da hattest mit den Großrobotern?
Und Living, also
mit,
Steel.
Living Steel. Genau. Entwickelt sich dann Living Steel.
So. Rand ist übrigens, kann man auch benutzen, also das ist die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich mit dem Magiesystem, ist, benutzt doch Rand.
Ah ja.
Von den
okay. Aber Designer. Von diesem System hätte mich mal dann interessiert, wie du da dann noch Magie einbaust, wenn du dann halt noch solche Definitionen machen müsst, von wegen, ist das jetzt Feuer, ist das Eis, Säure?
Das, die ganzen Tabellen noch mal.
Genau her? Ja. Ist das multidimensionale Verzerrung? Ja. Wie genau berechnet man das realistisch auf den menschlichen
Körper? Ist der noch da, wo du hingefeuert hast? Wie schnell fliegt das Projektil? Das haben sie, diese ganzen Projektilsachen haben sie rausgelassen, die gibt es ja eben da. Die Fluggeschwindigkeit von Sachen muss dementsprechend hier nicht gemacht werden, weil schon, Smoothen habe ich jetzt übersprungen, aber da gibt es halt schon so Sachen wie schnell kannst du dich umdrehen?
Mhm.
Und da kommst du dir auch schon ein bisschen vor wie so ein Kampfroboter, wenn du eine Rüstung anhast. Wie schnell kannst du dich umdrehen? Wie schnell kannst du beschleunigen? Wie schnell kannst du abbremsen? Also das heißt, im Combat kannst du auch einfach zufällig in jemanden reinrennen.
Ja, ja.
Das heißt, ich laufe da los und dann komme ich nicht mehr rechtzeitig zum Stoppen, weil der mir in den Weg gelaufen ist.
Also,
und dann haut die halt aufeinander drauf.
Ja, ja, ja. Okay. Ich meine, das ergibt auf der rein abstrakten logischen Ebene, ergibt das alles Sinn.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich auch damals schon viele Leute ernsthaft gespielt haben. Was ich immer noch das Faszinierendste finde, ist, warum war Leading Edge so lange auch am Markt und auch durchaus nicht unerfolgreich?
Na gut, also wir haben ja schon, also vielleicht auch nochmal für die Quint ein Thema, weil wir haben ja diese Ast, dass wir simulieren es bis ins kleinste Detail, dieses wir wollen eine Weltformel bauen, die zumindest mal für Kampf alles irgendwie abdeckt und so weiter. Das ist ja ein Ast, der irgendwann ausstirbt, aber wir haben in der Zeit halt auch noch echt eine durchaus größere Gruppe in der Community.
Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass also auch diese Gruppe wird das am Ende nicht wirklich gespielt haben.
Nein,
also,
aber sie fanden es faszinierend, sie haben es gelesen.
Und das ist ein
Phänomen. Das ist das Entscheidende, ich kann mir jederzeit vorstellen, du hast eine Gruppe.
Gelesen ist für dich dabei
ein starkes Wort. Im SEA.
Ja,
die kämpfen. Und die sagen, Hast du gerade gesehen? Der ist nach vorne gestolpert und dadurch hat der Schlag nicht getroffen und jetzt hat er aber dadurch die Position gekriegt, dass er von hinten einen Rap machen konnte. Und dann sagt dir jemand, hier, ich habe ein Spielsystem, da kannst du das simulieren. Du
kannst genau das abbilden.
Und dann sagt, geil, das muss ich haben. Und dann hat er sich das geholt, hat das durchgeführt und hat gesagt, ja, das macht es. Toll. Und hat sich
nicht genau.
Aber das nächste Mal, wenn dir jemand gesehen hat,
hat er gesagt, das auch
hier, weißt du, ich habe so ein System.
Es ist aufgrund seiner Absurdität in einer gewissen Weise, hat er sich natürlich verbreitet. Wir konnten alle von uns kannten Phoenix Command.
Ja.
Also.
Ich glaube etwas, dass, also ich meine, das ist für uns vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, außer für dich noch ein bisschen mehr. Wir kennen alle Leute, die bestimmte Rollenspielprodukte haben, die sie eigentlich nur lesen.
Mhm.
Die sie nie spielen, aber die Spaß an diesem Lesen haben von einer bestimmten Produktreihen und so weiter. Und ich glaube, dass auch genau solche Produkte eben ein bestimmtes Klientel angesprochen haben, nämlich genau das. Und die haben nicht mit einer Gruppe gespielt. Die haben sicher mal einen Kampf für sich durchsimuliert. Vielleicht auch immer mal wieder und so weiter. Gerade wenn sie gerade irgendwie von einem Kampfwochenende kam und dann so, Moment mal, wie ist denn das in dem System oder sonst? Aus Spaß an der Mathematik,
halt aus Spaß an dem System. Ist trotzdem aber eine Nische. Also ja, gerade in der damaligen Zeit hast du weniger Sachen gekauft, nur um sie zu lesen. Das war einfach in der Zeit
unglaublich.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also das war
Was haben wir einen Dollarpreis für das?
$10.
$10.
Das ist ganz schön teuer.
Das ist ganz schön teuer für ein Ringbuch. Und na gut, das ist
dick. Ja, das Ding hat eine gewisse Dicke, aber...
$10 ist billig, aber
es ist... Das ist auch kein dünnes Papier.
Aber es ist jetzt halt auch nichts, was ich mir einfach so mal als Mitnahmeartikel einpacke oder sowas.
Wobei man, also lustigerweise, wenn du deine ganzen Werte hast und kein Problem damit hast, Kommazahlen miteinander zu multiplizieren, du hast in Wahrheit hier zwei Würfe. Also pro Strike hast du zwei Würfel oder nur einen, wenn du nicht triffst, dann ist das schon vorbei. Der Hauptteil ist, auf der Hexkarte zu planen, wo du wann hingehst und wer wen wie angreift. Also das ist eigentlich ein klassisches Tabletop-Skirmish-Ding irgendwie. Weil dann zählst du halt Zahlen rauf. Ob du jetzt Kampfrunden oder Inkrements rauf zählst, ist eigentlich Schnurz. Zählst Zahlen rauf und bist halt irgendwann dran. Kannst dir... Deine Waffe ist eh fest, das heißt, die Werte kennst du. Und dann kannst du dir noch Arten, wie du damit zuschlägst, aussuchen. Also Slashing oder Stabbing und dann Flachschlagen oder so. Gibt es zwei, drei Varianten.
Und auf Dinge, die wir aus anderen Spielen
wieder,
kennen.
Genau, also alles normal und danach guckst du wieder auf eine Tabelle nach.
Wenn du
für deine Waffe ja auch nicht so viele unterschiedliche hast, bis du an die Hit-Location kommst und dann blättest du halt auf die Hit-Location-Tabelle.
Heute würdest du sagen, wenn du das Ding in einem Computer hast, ist das im Endeffekt halt so wild.
Also es spielt aber sich wahrscheinlich schneller, als es sich liest und anhört. Das ist gar nicht so fürchterlich. Es ist nur wahnsinnig
viel Aufwand
für keine Verbesserung des Erlebnisses. Also
zumindest nicht für den Otto Normalspieler.
Das Spannende ist, in der nächsten Folge bespreche ich ein System, das im Kern, was den Kampf eigentlich angeht, dasselbe macht. Nämlich der Kampf selber ist sehr einfach. Der Weg dahin ist nur genau der gegenteilige zu dem da. Also das ist,
ich bin total gespannt. Aber ich denke mal, da kriegen wir jetzt also auch nicht mehr so richtig viel raus. Jan liest noch ein paar Tabellen, weil das ist ja auch durchaus...
Ich denke auch immer wieder neue Tabellen.
Ist ja auch einfach eine schöne Freizeitbeschäftigung.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Jan ist ein klassisches Beispiel für jemanden, der das durchaus mit Spaß, ich will nicht sagen liest, aber durchblättert. Er
versucht es zu erfassen.
Und sich an der Absurdität des Lebens erfreuen kann. Ja, ja. Sehr schön. Also, danke, lieber Jan. Also, ich freue mich, dass ich dir damit so eine große Freude machen konnte. Das war großartig. Dankeschön. Danke auch an euch. Also, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, ihr kennt euch ja aus, einfach mal einen Daumen hoch da lassen, Abo schalten, uns gerne mal ein paar Kommentare reinhauen. Also, alles drum und dran. Glocke aktivieren, etc. Denn dann freut sich der Algorithmus. Wenn der Algorithmus sich freut, freuen wir uns. Und wenn wir uns freuen, machen wir weiterhin natürlich ganz viele tolle Folgen. Denn ihr seid super und wir würden das gerne noch ganz viele Jahre mit euch machen. Wir wollen ja schließlich irgendwann in die 90er kommen. Insofern, egal was ihr tut.
Meinst du jetzt uns oder jahreszahlentechnisch?
Beides. So, egal, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.